Also erstmal schönes neues Jahr. Ich bitte um die Entschuldigung für die 2 Minuten Verspätung. Wir haben heute ein ganz wichtiges Programm. Ich will es erstmal versuchen vorzustellen. Es geht um die Frage, was für eine Art von Wahrheitsereignis die russische Oktoberrevolution gewesen ist. Darin stehen natürlich mehrere Komplikationen. Also einmal dieser Begriff des Wahrheitsereignisses, den die radikale Philosophie mit Autoren wie Alain Badiou, Etienne Balibar und Jacques Rancière teilt. Und zweitens eben dieses große Ding im 20. Jahrhundert, das die Oktoberrevolution gewesen ist. Wobei ich damit nicht jetzt eine Perspektive vertreten oder fördern möchte, die sagt, dass das einzige große Wahrheitsereignis des 20. Jahrhunderts die Oktoberrevolution gewesen sei, wie das durchaus in Teilen der Linken immer noch verbreitet ist. Das wäre, glaube ich, ganz missweisend. Aber darüber einfach nur zu vergessen, dass es die Oktoberrevolution eben auch gab und die einen bedeutenden Aufbruch, eben ein Wahrheitsereignis gewesen ist, das scheint mir auch falsch. Also ich richte mich mit dieser Vorlesung sowohl gegen diejenigen, die die Oktoberrevolution gewissermaßen zum Modell verdinglichen wollen, als auch gegen diejenigen, die sie am liebsten gerne vergessen wollen. Ich stütze mich heute auf 2 Autoren, die aus meiner Sicht in Richtung jetzt nicht der Realgeschichte der Oktoberrevolution, da wäre ich auch als Philosophen überfordert, sondern der philosophischen Durchdringung ihrer Voraussetzungen und gewissermaßen ihrer Pointen. Was kann man aus der Oktoberrevolution lernen? Gewisse Fortschritte gemacht haben. Der erste ist Wladislaw Hedeler, der aus meiner Sicht gut fasslich zusammengefasst hat in einem kleinen Sammelband, wie Lenin an die Frage der Oktoberrevolution herangegangen ist, wo da Widersprüche, Leerstellen und auch Schwachstellen gewesen sind. Das zweite, was ich diskutieren werde, ist ein vermutlich in Deutschland wenig bekannter französischer Autor, der aber mal in der französischen linksradikalen Studentenbewegung eine zentrale Figur gewesen ist. Er hat die Althusserianische Union der jungen Kommunisten, Marxisten, Leninisten praktisch gegründet und deren Organ herausgegeben. Und später hat er eben unter anderem ein, finde ich, wichtiges Buch über Lenin, die Bauern und Taylor geschrieben, was meines Wissens nie ins Deutsche übersetzt worden ist. Es kann natürlich sein, dass irgendwo in irgendwelchen Privatarchiven eine Übersetzung existiert, das kann ich nicht wissen, aber publiziert worden ist keine. Und meines Wissens übrigens auch nicht ins Englische. Also das ist ein Werk, das unzureichend bekannt ist. Der macht das Zusätzliche aus meiner Sicht, er versucht, das auf die reale sowjetische Geschichte zu beziehen. Was ist wirklich passiert von 1917 bis, sagen wir mal, Ende der 20er Jahre? Wo waren da die zentralen Widersprüche und ungelösten Probleme? Also das ist, finde ich, eine spannende Fragestellung und geht eben über das, was eine ordentliche Geschichtsschreibung leisten kann, hinaus. Und als drittes wird dann Bernardo diskutieren, nächstes Mal, einen portugiesischen Autor, der sich 1976 hingesetzt hat und im Vergleich zwischen der portugiesischen Nelkenrevolution und der Oktoberrevolution reflektiert hat, was waren die Grenzen, was waren die Gründe für Scheitern und so weiter und so fort. Also wirklich mit einer Fragestellung aus der brandheißen Aktualität, die Oktoberrevolution sozusagen neu besichtigt hat und ihr Potenzial nochmal abgeklopft hat. Also die drei Autoren, also ich will jetzt, könnte ich auch nicht freihändig über die Oktoberrevolution zu philosophieren, sondern tatsächlich drei sozusagen unterschiedlich anspruchsvolle und avancierte Bearbeitungsweisen gewissermaßen der Frage der Oktoberrevolution als Wahrheitsereignis, wie ich das formulieren würde, behandeln. Also zunächst einmal zu Wladislaw Hedlers Behandlung. Seine zentrale These ist, Lenins Erbe ist nicht der Leninismus. Ich meine, das weiß man auch schon im Grunde seit der Auseinandersetzung des Projekts Klassenanalyse in zwei Bänden Anfang der 70er Jahre in VSA-Verlag erschienen zur Frage des Leninismus. Aber es ist wichtig, das nochmal festzuhalten. Der Leninismus ist eine Konstruktion, die sich auf Lenin beruft und nicht Lenins Konstruktion. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss sich auch klar machen, was ich hier dann als zweites zitiert habe aus Hedler, Probleme eines einfachen Durchschnittsmarxisten. Also die Vorstellung, dass Lenin gewissermaßen ein ausgebildeter und gewiefter marxistischer Theoretiker gewesen ist, die, glaube ich, ist nicht zu halten. Er war durchaus sozusagen auf dem Stand der Debatte und auch in der Lage, an bestimmten Punkten deutlich zu machen, warum es politische Gründe gibt, bestimmten philosophischen oder wissenschaftlichen Thesen zu misstrauen. Aber von da aus, und das hat er auch eigentlich selber immer wieder betont, man kann das in seinen Werken lesen, zu dem Anspruch, dass er gewissermaßen autoritativ und mit Verlässlichkeit marxistische Philosophie weiterentwickeln konnte und ihr eine neue Gestalt geben, wie das im Leninismus dann behauptet wurde, das lässt sich eigentlich nicht halten. Es gibt ja, wie Sie kennen, an der Oktoberrevolution ziemlich von Anfang an eine klassische marxistische Kritik. Sie war, so hat das Gramsci formuliert, gegen den Geist von Das Kapital gerichtet. In Das Kapital, sofern es überhaupt eine revolutionstheoretische Implikation hat, geht es darum, dass die kapitalistische Produktionsweise sich vollständig und immer weiter entwickelt und immer neue Bewegungsformen für ihre Widersprüche findet. Das hat natürlich auch die Implikation, darauf macht Marx auch schon im Kapitel über den Normalarbeitstag in einer Fußnote aufmerksam, dass an jeder dieser Neuentwicklung von Bewegungsformen, von Widersprüchen, die Sache auch scheitern kann. Also schon der Tag über den, der Kampf um den Normalarbeitstag wird von Marx nicht als ein unrettbar gewerkschaftlicher und für revolutionäre Kräfte uninteressanter Kampf betrachtet, sondern als ein Kampf, in dem es ziemlich ums Ganze ging. In dem allerdings die Kräfte einer Erneuerung und Reproduktion der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise gesiegt haben. Das ist eine andere Betrachtungsweise, als wir das aus der marxistisch-leninistischen Tradition gewohnt sind. Und in diesem Sinne war es klar, dass Marx vielfältig andeutete, deswegen dachte er auch, England würde den Weg weisen als das avancierteste kapitalistische Land, dass die volle Entwicklung der kapitalistischen Verhältnisse und ihrer Widersprüche die Voraussetzung für die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus sei. Das ist Marx. Dass das irgendwie ein Automatismus sei, ist nicht Marx. Das ist dann eine zusätzliche Auffassung, die die deutsche Sozialdemokratie mehrheitlich hinzugefügt hat. Auch gestützt auf bestimmte frühe geschichtsphilosophische Formulierungen von Marx selber, etwa in der, ich sag mal, berüchtigten Einleitung von Zur Kritik der politischen Philosophie, wo er so ein welthistorisches Schema skizziert, das irgendwie von der Urhorde, nee, der kommunistischen Urgemeinde bis zum Sozialismus reicht, über verschiedene Zwischenetappen. Man muss sich klar machen, dass Marx im Kapital und in seinen späteren Werken diese Art von schematischer Geschichtsphilosophie nicht mehr vertreten hat, sondern sich darauf konzentriert hat, tatsächlich die kapitalistische Produktionsweise in ihrer Entwicklung und ihren Widersprüchen und damit natürlich auch immer in ihren Auflösungsmöglichkeiten zu untersuchen. Er hat zwar dann nie aufgegeben, dass das dann auch irgendwie der Schlüssel zur Anatomie der anderen historischen Gesellschaftsformationen, die dem Kapitalismus vorausgegangen sind, sei. Aber ein Schlüssel heißt eben nicht, dass man die Anatomie schon hat, sondern man hat sozusagen einen Ansatzpunkt, von dem aus man sie untersuchen kann. Und das ist was deutlich anderes. Also diese Art von sozusagen umfassender Geschichtsphilosophie hat Marx wirklich deutlich aufgegeben. Und in dem Sinne hat natürlich Gramsci mit seinem berühmten Artikel recht. Das war eine Revolution gegen den Geist von Kapital. In einem peripheren, nur in bestimmten Punkten kapitalistisch hochentwickelten Land, das überwiegend die Bauernproblematik hatte. Überwiegend agrarisch produzierte und in mehr oder minder präfeudalen, feudalen, postfeudalen Verhältnissen auf dem Land. Komplizierte Situation. Und Georgi Plechanow, der führende russische Marxist, hat eben auch gesagt, ja, also ihr macht jetzt hier die Revolution, bevor der Kapitalismus in Russland voll entwickelt ist. Das kann doch gar nicht gut gehen. Lenin hat demgegenüber in der Tat dann die Position vertreten, dass es möglich war, und ich meine, das hat ihm die Praxis dann auch soweit recht gegeben, in dieser speziellen Situation, gerade angesichts der Schwäche des russischen Kapitalismus, eine Diktatur des Proletariats zu errichten, also seitens des Proletariats die politische Macht zu übernehmen. Was dann damit möglich geworden ist, was dann damit wirklich geworden sind, muss man wahrscheinlich unterscheiden. Also ich denke, wenn wir sagen müssten, die stalinistische Variante der Entwicklung, die sich dann in den 20er Jahren durchgesetzt hat, Ende der 20er Jahre war das klar, dass die Stalinisten gewonnen hatten, wäre die einzige Möglichkeit gewesen, wie das hätte weitergehen können, dann ist der Charakter der Oktoberrevolution als Wahrheitsereignis nicht sehr tragfähig. Aber es spricht vieles dafür, dass das nicht so ist, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte. Lenin selber mit seiner Variante der neuen ökonomischen Politik hat durchaus eine solche andere Variante vertreten, auf die sich dann mit gewissem Recht in China Deng Xiaoping hat berufen können, mit der Wendung zur Zulassung kapitalistischer Akkumulationsverhältnisse unter der Kontrolle der kommunistischen Partei, unter der Kontrolle der Diktatur des Proletariats, was immer das dann im Einzelnen heißen mag. Also das, glaube ich, kann man gegen diese Kritiken einwenden, dass sie übersehen, dass die konkreten Gesellschaftsformationen vielfältig überdeterminiert sind. Und die Frage der revolutionären Überwindung von Herrschaftsverhältnissen nicht auf die Frage der Reife der kapitalistischen Produktionsverhältnisse reduziert oder allein darauf bezogen werden kann, sodass Konstellationen entstehen können, in denen Durchbrüche möglich sind, wo die kapitalistischen Produktionsverhältnisse gar nicht so zentral sind. Und das ist, glaube ich, der Fall der Sowjetunion oder der Oktoberrevolution gewesen. Ich habe jetzt Ihnen kurz Wladislaw Hedeler vorgestellt. Das werde ich jetzt nicht referieren, aber seine Zusammenfassung von Lenins, wie er das nennt, originären theoretischen Positionen. Auf dem Gebiet der Partei-, Revolutions- und Staatstheorie hat Lenin Position bezogen. Allerdings würde ich diese Position immer als vor allem politische begreifen, die er dann versucht hat, theoretisch zu artikulieren. Also der sozusagen Ausarbeitungsstand dieser leninschen theoretischen Positionen, etwa in Staat und Revolution, ist begrenzt. Und es bleiben viele Fragen offen und viele Widersprüche ungeklärt. Lenin hat sicherlich produziert in seiner politischen Praxis und das auch ein ganzes Stück weit reflektiert, das Konzept einer Partei neuen Typs, also der bolschewistischen Kaderpartei, wie das dann in der Diskussion genannt worden ist. Hier gibt es allerdings zwei, denke ich, große Probleme. Einmal das Problem, wie weit dieses Konzept der Partei neuen Typs auf die russischen Verhältnisse, also die relative Zurückgebliebenheit der kapitalistischen Entwicklung in Russland und die autoritär repressive Variante der politischen Herrschaft des Zarentums gewissermaßen maßgeschneidert war, oder ob darin eine allgemeine Einsicht über die Struktur revolutionärer Organisationen zu finden war, wie das dann im Leninismus propagiert worden ist. Lenin selber verhält sich in der Frage nicht sehr eindeutig. Zweitens steckt da das Problem drin, dass Lenin selber im Zuge der dramatisch-kritischen Entwicklung der Sowjetunion zu Beginn der 20er Jahre, bis 1923 war das ja nicht klar, dass die Sowjetunion durchhalten würde und nicht in den Bürgerkriegen und Interventionen zusammenbrechen. In dieser Situation tendiert Lenin dazu, das, was Althusser später die Freiheit eines Kommunisten genannt hat, tendenziell abzuschaffen. In der Partei dürfe es keine Opposition geben, man dürfe keine Opposition dulden. Und damit war eben die Frage, was wird aus der parteiinternen Debatte? Wie wird in der Partei mit Widersprüchen umgegangen? Also es ist eine Frage, ob man jetzt nach außen geschlossen auftritt, und es ist eine andere Frage, ob man, wie ich das sozusagen aus der griechischen kommunistischen Partei kenne, eine Praxis hat, erstens jede Diskussion außerhalb der Gremien zu verbieten und zweitens, wie soll man sagen, gerade diejenigen, die eine Auffassung kritisiert hatten und dann unterlegen sind in der Beratung ihres Gremiums, damit zu beauftragen, dieses dann nach außen oder nach oben zu vertreten. Also diese Art von systematischer Niederbügelung von Differenzen. Die Frage ist natürlich, ob man das jetzt Lenin wirklich zuschreiben kann. Aber er hat in seinen letzten Jahren eine starke Tendenz gehabt, in die Richtung einer mehr oder minder repressiven Vereinheitlichung und auch einer terroristischen Behandlung von Widersprüchen gegenüber Abspaltungen und anderen sozialistischen Kräften und anarchistischen Kräften zu vertreten. Er hat die Theorie vom Imperialismus als jüngste Etappe des Kapitalismus vertreten. Darin folgt der Hobson- und Pilferdenk, das ist nichts besonders Originelles, ist also einer der Vertreter der Stalin-Theorie des Kapitalismus, die ich ja gerne kritisiere. Das ist nicht besonders originell, aber es ist insofern wichtig, als es ihm ermöglicht hat, eine Reihe von neuen Phänomenen grundsätzlich auch begrifflich zu erklären. Also die Stalin-Theorie hat ja gegenüber sozusagen einem dummen orthodoxen Marxismus, der einfach sagt, es hat sich nie was geändert, den Vorteil, dass sie zur Kenntnis nimmt, dass sich was geändert hat. Dass sie diese Änderungen dann zum Teil theoretisch falsch interpretiert, nimmt ihren Beschreibungen dessen, was sich geändert hat, nicht so viel an Wert. Aber hier muss man dann eben unterscheiden, und das wäre dann gegenüber Lenin auch nötig. Wobei hier eine wichtige Nuance von Hitler hervorgehoben wird. Lenin spricht von der jüngsten Etappe, Stalin vom höchsten Stadium. Das heißt, Stadium impliziert, das ist das letzte Stadium. Also indem der Kapitalismus in die Etappe des Imperialismus eintritt, tritt er in seine letzte Lebensphase ein. Und jetzt gibt es nur noch die Variante der proletarischen Revolution, als wie es überhaupt historisch weitergehen könnte. Also das ist, glaube ich, eine Verschiebung von einiger Bedeutung. Denn das bedeutet eigentlich, dass damit die Verfaulungsthese, die auch bei Lenin gelegentlich vorkommt, gewissermaßen offizialisiert und man könnte sagen ontologisiert wird. Der späte Kapitalismus, wie er dann auch genannt worden ist, auch Ernest Mandel hat ein Buch über den Spätkapitalismus geschrieben, also der führende trotzkistische Theoretiker, wird eben als unfähig zur Weiterentwicklung, unfähig zur Entwicklung der Produktivkräfte und so weiter und so fort. Alles das, was den Kapitalismus historisch gekennzeichnet hat, hat der späte Kapitalismus verloren und muss deswegen allein auf Repression zurückgreifen und tendiert deswegen notwendigerweise zum Faschismus. Das ist so etwa das Bild, das da gezeichnet wird. Und das führt dann eben dazu, dass der New Deal oder die sozialdemokratischen Reformen in Österreich oder in Schweden ja im Grunde als Varianten des Faschismus begriffen worden sind. Und damit natürlich irgendwie reale politische Orientierung unmöglich wurde. Und außerdem dann als nach dem Krieg 1945 der Fordismus weltweit eine neue Phase kapitalistischen Wachstums und technologischer Innovation produzierte, ganz zu schweigen von dann dem anschließenden digitalen, biodynamischen und so weiter Veränderungen, das konnte gar nicht mehr begriffen werden. Also, dass der sterbende Kapitalismus sich nochmal so aufraffen würde, war vor dem Horizont dieser Theorie nicht zu begreifen. Und insofern war das diese Modifikation, die Stalin vorgenommen hat, auch tatsächlich Bestandteil einer, wie soll man sagen, ideologischen Krankheitserscheinung. Letzter Punkt, den Hegel bei Lenin hervorhebt, die Konzeption des vom Aufbau des Sozialismus in einem schwach entwickelten kapitalistischen Land. Also ich denke, Lenin hat insofern einen ganz wichtigen Schritt gemacht, als er von der bis dahin herrschenden Vorstellung abgerückt ist. Sozialistischer Übergang gibt es nur in Form der Weltrevolution. Das heißt, nur wenn überall gleichzeitig oder in kurzen Zeitabständen der revolutionäre Prozess sich durchsetzt, verselbstständigt und die alten Verhältnisse beiseite schiebt, nur dann kann es eine sozialistische Transformation, nur dann kann es den Weg zum Kommunismus geben. Das war die alte Vorstellung. Und die hat natürlich den Nachteil, dass es im Grunde heißt, am Sankt-Nimmerleins-Tag wird es die sozialistische Revolution und den Übergang zum Kommunismus geben. Denn das, und das ist sehr interessant, weil bei Marx und Engels selber ist noch nicht völlig reflektiert, was es bedeutet hat, dass sich im Laufe des 19. Jahrhunderts die politische Form des Nationalstaats und des imperialen Nationalstaats, also sozusagen zwei Varianten desselben Typus, als Normalformen der Politik etabliert haben. Und das haben Marx, also man kann es daran sozusagen bei Rosa Luxemburg betrachten, die eben sich deswegen nie in polnischen politischen Zusammenhängen engagiert hat, weil die Polen waren alle verrückt danach, endlich einen polnischen Staat zu haben. Und das hielt sie für völlig irrelevant. Aber ich glaube, da hat sie, und das ist aber nicht so, dass man sagt, da spann Rosa Luxemburg, sondern da bringt sie eine Tendenz zum Ausdruck, die eben viele in der marxistischen Tradition im Grunde mit ihr geteilt haben. Lenin hat schon gesehen, die unterdrückten Völker und ihr Streben nach nationaler Unabhängigkeit. ist ja dann von ihm auch als zentraler Slogan formuliert worden. Aber das theoretisch auch zu denken, was das bedeutet, das hängt eben damit zusammen, dass die Kritik der politischen Ökonomie nie zur Kritik der Politik wirklich vorangetrieben worden ist. Das haben Marx und Engels einfach nicht mehr geschafft. Es gibt zwar Arbeiten von Marx zur Kritik der Politik, vor allem in Auseinandersetzung mit dem Louis Bonaparte, aber die Frage der Staatsform und was das bedeutet und was auch die Imperialität und was auch transnationale Politikformen inzwischen bedeuten, da ist die marxistische Diskussion, um das vorsichtig zu formulieren, ziemlich unterentwickelt. Dennoch ist die Idee von Lenin, zu sagen, man muss ja irgendwo anfangen und in der Sowjetunion als einem schwach entwickelten kapitalistischen Land, erstmal in Russland und dann eben in diesem Gebilde, das sich daraus dann oder daran dann angegliedert hat und zusammengefasst worden ist, das ja auch dann nicht zufällig dann mit dem Ende des Realsozialismus zerfallen ist, ist die Frage, wie weit man hier kapitalistische Verhältnisse überwinden kann, real zu stellen. Aber wenn ich sie so stelle, heißt das natürlich auch, dass man mitreflektieren muss, dass das Grenzen hat. Also was dann im Zuge von Chruschtschow, glaube ich, zum ersten Mal breit propagiert worden ist, sozusagen im Rahmen des Ostblocks, des sozialistischen Blocks, würde dann schon der Übergang zum Kommunismus stattfinden. Das ist irgendwie theoretisch betrachtet völlig unbegründbar und eigentlich auch unverantwortlich. Also solange es natürlich so ein außerhalb der sozialistischen Staatenwelt, also schon diese Rede, unterstellt im Grunde eine Geschlossenheit, die es so nie gegeben hat, und auch eine Autonomie, die es so nie gegeben hat. Dass die das gewissermaßen alleine machen kann, ohne sich auf den kapitalistischen Weltmarkt zu beziehen und ohne sich auf die übrigen von der kapitalistischen Produktionsweise beherrschten Länder zu beziehen, das war eine große historische Illusion und hat sicherlich auch dazu beigetragen, die Krise, in die dann die Sowjetunion schließlich geraten ist, weiter zu vertiefen. Soweit also. Dann von Hedler bei Lenin ausgemachten originären theoretischen Positionen, gleich mit meinem kritischen Kommentar. Hedler hebt darüber hinaus dann auch aber auch ungelöste Probleme bei Lenin hervor. Erstens, Lenin neigt immer stärker dazu, gerade in den letzten Jahren, also im Gegensatz zu der Legende, dass Lenin in den letzten Jahren irgendwie was ganz anderes gewollt hätte als Stalin, das ist leider nicht so einfach. Lenin hat zwar Kritik an Stalin als Figur und an seiner Politik, aber auch er ist für die Forderung und Förderung der, Zitat, systematischen Anwendung von Gewalt zur, Zitat, Unterdrückung politischer Gegner, darunter ehemaliger Verbündete aus sozialistischen Parteien. Ende des Zitats. Das ist Teil des Problems. Wobei ich damit nicht sage, dass das deswegen einfach schlimm ist oder sowas, sondern das ist einfach ein Problem. Vielleicht gab es keine Alternative. Vielleicht hätte es aber auch Alternativen gegeben. Das muss untersucht werden. Das kann man nicht einfach a priori deduzieren. Zweitens nimmt Lenin ziemlich rasch das für den Parteiaufbau postulierte vollständige demokratische Prinzip zurück. Erstens vollständige Publizität und zweitens Wählbarkeit aller Funktionäre. Und drittens werde ich hinzufügen, die Freiheit von Kritik und Selbstkritik als etwas, was, wie Hedler Lenin zitiert, unpassend sei für eine Partei im halbasiatischen Russland. Also hier verwickelt sich Lenin in seine eigenen Widersprüche. Einerseits betont er, dass das Russland eben ein kapitalistisch bestimmtes, wenn auch schwach kapitalistisch bestimmtes Land ist. Andererseits sieht er politisch, ideologisch sozusagen diese halbasiatischen, gewaltverhafteten Strukturen. Und wie sich das eine auf das andere bezieht und was es da für Bewegungsformen einer Entwicklung gibt, ist für ihn kein wirkliches Thema. Dann hat er auch zu der Revolution in Russland eine schwierige Haltung. Ich selber habe dazu jetzt gleich nochmal geschrieben, er vernachlässigt die ideologischen Formen, die auch die proletarische Evidenz hat, und die politischen Momente großer politischer, des Zustandekommens großer politischer Richtungsentscheidungen. Zitat von Lenin, bezogen auf die Entwicklung 1905, 1907. Überall ist das Nahen des großen Sturmes zu spüren, in allen Klassen Gärung und Vorbereitung. Die Vertreter der drei Hauptklassen, der drei wichtigsten politischen Strömungen, wobei hier ist ganz wichtig, wir reden hier von Russland, wir reden nicht von der bürgerlichen Gesellschaft oder dem Kapitalismus im Allgemeinen, weil nur auf der Ebene ist Klassenanalyse möglich, der bürgerlich-liberalen, der kleinbürgerlich-demokratischen und der proletarisch-revolutionären, nehmen im äußerst erbitterten Kampf der programmatischen und taktischen Auffassungen den kommenden offenen Kampf der Klassen vorweg und bereiten ihn vor. Die Klassen schmieden sich die nötigen politischen Waffen für die kommenden Schlachten. Und in dieser Perspektive sieht Lenin damals die Alternative, ob die Arbeiterklasse als Handlanger der Bourgeoisie oder als Führer der Volksrevolution auftreten wird, und hält das für entscheidend für den Ausgang der Revolution. Das heißt hier, und das ist auch richtig, denke ich, verdienstvoll, verabschiedet sich Lenin von jeder Vorstellung des Automatismus des Klassenbewusstseins. Die Arbeiterklasse haben nicht automatisch ein revolutionäres Bewusstsein, weil sie klassenbewusst sind, sondern das Bewusstsein der Arbeiter kann politisch so orientiert und artikuliert und aufgefangen werden, dass sie zu Handlangern einer bürgerlichen Modernisierung werden. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, den Lenin hat. Also es gab ja in Russland die Kräfte, die sozusagen Russland in ein modernes kapitalistisches Land verwandeln wollten. Und, oder eben als Führer der Volksrevolution auftreten. Das heißt konkret Volksrevolution, Bauern und Proletariat zusammen. Möglicherweise und Kleinbürgertum zusammen. Das heißt, aber hier liegt eben die schwierige Frage, was heißt hier Führer? Also die Hegemoniefrage. Wie wird die Arbeiterklasse gegenüber den anderen Klassen, mit denen sie dann verbündet sein müsste, führend? Und das werden wir noch sehen, ist dann das zentrale Problem, denke ich, in dem sich Lenin auch verstrickt hat. Auch was die Differenzen zu den Menschewiki angeht, bleibt Lenin nicht restlos klar. Einerseits sind es Differenzen in der theoretischen Erklärung, andererseits aber auch Differenzen in der politischen Herangehensweise, wobei Lenin in der theoretischen Erklärung sich schärfstens von den Menschewiki abgrenzt und in der politischen Herangehensweise aber gegenüber Linksradikalen das Bündnis mit den Menschewiki verteidigt, weil es eben darum ginge, in den Gewerkschaften, in der Duma und so weiter, auch zu arbeiten, auch ohne reformistische Illusionen, wie er das sagt. Das wird sehr deutlich dann in seinem nicht auf die Menschewiki, sondern innerhalb der Bolschewiki vollzogenen Bruch mit Bogdanow. Während Plechanow sagt, man kann nicht Marxist sein und die philosophische Grundlage des Marxismus negieren. Also er sagt, Bogdanow löst sich vom Marxismus, weil er den Klassenkampf relativiert und durch einen politischen Kulturkampf ersetzen will. Und Lenin versucht, philosophische und politische Debatten zu trennen. Darf man, soll man die Philosophie verbinden mit einer Richtung der Parteiarbeit? Ich wäre zunächst dafür, solche philosophischen Streitigkeiten wie die zwischen Materialisten und Empirikritizisten von der reinen Parteiarbeit zu trennen. Wobei Lenin damit etwas voraussetzt, was er nicht artikuliert, nämlich die Differenz zwischen wissenschaftlicher Analyse der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer philosophischen Reflexion und der politischen Orientierungs- und Organisationsarbeit, die eben nicht einfach damit zusammenfällt, dass man die richtigen Erkenntnisse über die Struktur der Gesellschaft gewonnen hat. Lunacharsky hat sich auch in diesem Sinne geäußert. Meine Revolutionsphilosophie rief bei Lenin manchmal eine gewisse Verärgerung hervor. Und unsere Schriften, unter anderem Bogdanow, gefielen ihm tatsächlich nicht. Er spürte aber, dass unsere Gruppe, die sich von der ihm vertrauten plechanowschen Orthodoxie in der Philosophie entfernt hatte, zugleich mit beiden Beinen auf einer wirklich unversöhnlichen und bestimmten proletarischen Position in der Politik stand. Das Bündnis, das zwischen ihm und Bogdanow bereits bestand, wurde auch mit mir besiegelt. Ich denke, da kommt schon dieses Verhältnis sehr deutlich raus. Oh. Dann gibt es einen weiteren Komplex, den will ich jetzt nur kurz ansprechen. Lenin, auch im Zuge seiner Befürwortung gewaltsamer Problemlösungen, tritt eben auch massiv gegen die Abschaffung der Todesstrafe, wie Kamenev das auf den Weg gebracht hatte, auf, was in einem Text von Trotzki hier referiert wird. Weiterhin hat Lenin auch keine Antwort auf das bei Bucharin vorliegende Problem der Ökonomik der Transformationsperiode. Das ist jetzt Zitat von Bucharin. Soweit die Schärfe der wirtschaftlichen Krise nachlassen wird und sich immer größere Mengen Menschenmaterials anhäufen werden, das imstande und fähig wäre zu verwalten, wird man auch den scharf ausgesprochenen militärischen Typus der Verwaltung nicht mehr brauchen. Also ich will nur die Anmerkung machen, auch Bucharin bedient sich hier einer ausgesprochen verdinglichten und, wie soll man sagen, geradezu militaristischen Sprache, indem er hier von angehäuftem Menschenmaterial für vorhandene Kompetenzen spricht. Bei all seinen absoluten Vorzügen hat dieser militärische Typus auch gewisse große Nachteile, die sich aus dem Typus der Zwangsdisziplin ergeben. Das heißt, Bucharin sieht hier, dass Disziplin, die einfach nur erzwungen wird, nicht gut funktioniert, weil diejenigen, die dann unter Zwang sich diszipliniert verhalten, einfach nur passiv das tun, was man von ihnen verlangt. Anstatt sich zu überlegen, ist das jetzt genau das, was in dieser Lage, in dieser Situation erforderlich ist, diese Überlegung wird ausgeschaltet. Und das ist ein ganz gravierender Mangel. Hat er jedoch seine Bestimmung, also der Typus der Zwangsdisziplin, einmal erfüllt, wird er von einer neuen Phase des entfalteten Systems der Verwaltung abgelöst, die keineswegs eine einfache Wiederholung der durchgemachten Stufe, sondern eine Synthese der zwei vorhergegangenen Stufen, also des revolutionären Chaos und der militarisierten Verwaltung, darstellt, sondern eine Synthese, die, sondern, darstellt. Dann wird, um mit Hegel zu sprechen, die erste Phase die These, die zweite die Antithese und die dritte ihre Vereinigung zu einer höheren Einheit sein. Die Entwicklung wird dabei natürlich nicht stehen bleiben. Sie sehen, wie dieser Rückgriff auf eine ziemlich schlicht gefasste hegelische Dialektik bei Bucharin zeigt. Bucharin hat hier keinen Begriff, sondern es sieht einfach nur, man muss noch weiterkommen als die bisherigen Debatten. Aber wie das zu machen ist, weiß er nicht und hilft sich mit einer hegelischen Metapher, dass auf Antithese und These die Synthese folgt. Was das bedeutet, weiß er nicht zu sagen. Und das ist, glaube ich, also in dem Fall diese Beschränkung Bucharins teilt Lenin. Auch Lenin weiß das nicht. Dann gibt es das Problem von Lenin, also ich zitiere immer noch Hedler, als fürsorglicher und gestrenger Vater. Er, wie Hedler sagt, war nicht gewillt, auf die Meinungen der ausländischen Gleichgesinnten zu hören und handelte getreu dem Motto, am Ende werden sie sich auch noch bei mir bedanken. Er glaubte, die Erfahrungen, die er unter den Bedingungen des Bürgerkrieges gesammelt hatte, auf die internationale Bühne übertragen zu können. Also die Illusion, dass die Oktoberrevolution gewissermaßen das Modell der weiteren revolutionären Umwälzungen in der Welt sein würde, auch im Westen, war ein Stück weit auch schon bei Lenin in seiner Praxis verankert. Und Plechanow hat dann noch darauf hingewiesen, dass Lenin und die Bolschewiki nicht dazu fähig waren, auf einmal formulierte Prinzipien auch wieder zu verzichten. Was ich erstmal natürlich auch als positiv verteidigen würde, denn einfach auf Prinzipien verzichten ist blöd. Aber ich denke, Plechanow meint auch, nicht dann weiterzugehen und zu sagen, hier muss man das Prinzip begrenzen, hier muss man es korrigieren und eben statt auf sie verzichten, sie entsprechend weiterzuentwickeln. Das ist eine Operation, die man immer einfordern kann und gewissermaßen die Prinzipien einzufrieren und zu sagen, das halten wir jetzt einfach mal fest, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Dann gibt es das große Problem, dass Lenin, ich habe das schon darauf verwiesen, mit seiner Orientierung auf die neue ökonomische Politik, immerhin schon Mai 1921, also nachdem klar war, dass die Oktoberrevolution nicht mehr verschwinden und zusammenbrechen würde im Bürgerkrieg, hat Lenin wirklich eine grundlegende politische Wende vertreten. Ich habe schon auf Deng Xiaoping verwiesen, der sich dann mit gewissem Recht darauf berufen hat. Also zulassen kapitalistische Akkumulation auch im sozialistischen Russland. Zulassen einer gewissen Entwicklung einer kapitalistischen Dynamik als Instrument zur Entwicklung von Produktivkräften und durchaus auch Produktionsverhältnissen. Das ist aber, so Hedler, innerhalb der Partei jedenfalls in den Konsequenzen nicht verstanden worden. Denn die zeitweiligen Maßnahmen des Kriegskommunismus, also dieser Phase davor, wurden von den Massen akzeptiert und erschienen als Normalität, sogar als universelle Form der Politik. Und Lenin reagiert nun auf diese linksutopistische Unzufriedenheit, die sagt er also, jetzt können wir doch nicht zurückgehen und jetzt wieder kapitalistische Akkumulation zulassen, nachdem wir die Revolution gewonnen haben. Seinerseits mit der Forderung nach einem Ende jeglicher Opposition. Zitat, der Parteitag wird die Schlussfolgerung ziehen müssen, dass es jetzt mit der Opposition zu Ende sei. Durchaus im Sinne einer administrativen, bürokratischen Unterdrückung jeglicher Opposition innerhalb der Kommunistischen Partei. Und man kann natürlich sagen, die Situation war dramatisch. Man musste diese Wendung durchsetzen. Dafür spricht vieles. Aber das um den Preis der Stillstellung der parteiinternen Debatte zu tun, darüber müsste man noch mal genauer reden, ob das wirklich zu rechtfertigen war. Jedenfalls hat es sich dann gerecht in der Stalinisierung der Partei. Jetzt zu Lenin und Stalin. Man kann sagen, Hitler, laut parteioffiziellem Kanon wurden die Gedanken, die Lenin in Was tun dargelegt hatte, von Stalin verteidigt und weiterentwickelt. Und in Wirklichkeit, wollte ich eigentlich ein bisschen vorlesen, aber das kann ich jetzt nicht. In Wirklichkeit haben Lenin und Stalin in der kurzen Zeitspanne des Briefes, zwischen der Niederschrift des Briefes an den Parteitag, wo Lenin dann anfängt, vor Stalins Politik zu warnen, Lenins Testament und seinem Tod, tatsächlich sich intensiv behakt. Und Stalin hat dann zunehmend auch daran gearbeitet, Lenin zu isolieren. Es gab die Idee, ein Exemplar der Pravda extra für ihn zu drucken, was dann anderen Inhalt hatte als die veröffentlichte Pravda und ähnliche Operationen. Auch wenn Lenin versuchte zu kommunizieren, wurde das und Texte nach außen zu bringen, wurde das unterbunden. Also es ist eine richtig schreckliche Kriminalgeschichte, die sich da entfaltet, wo Stalin dann tatsächlich der Kontrolleur und der Manipulator war, der auch verhindern konnte, dass Lenin jedenfalls rechtzeitig kommunizieren konnte. Und sozusagen das Paradestück war dann die Verlesung und Ignorierung von Lenins Testament im Politbüro der Partei. Also es wurde verlesen, das konnte man nicht verhindern offenbar. Und es wurde gleichzeitig gesagt, das hat Lenin jetzt geschrieben, ohne die Lage noch zu kennen. Das ist jetzt für uns nicht relevant. Und diese Ansicht hat sich durchgesetzt. Bucharin hat dann in seinen Notizen, die er zur Vorbereitung für seinen Schauprozess in den 30er Jahren schrieb, das so zusammengefasst. Im für meine Schüler verfassten Memorandum ging ich davon aus, dass nach Lenins Tod in der Führungsspitze der Partei eine Krise ausbrechen und ein Teil der Führung abgesägt wird. Das wird die Krise vertiefen und weitere Absetzungen nach sich ziehen. Innerhalb der Führung wird eine Gruppe entstehen. Der Führer wird seine Leute haben, analog den Stäben der Weißen Armeen, die nie eine Einheit bildeten. Dann geht Bucharin auch hin, also sozusagen seine Analyse, und die war durchaus zutreffend. Und es gab diese Spaltung in der Führung der bolschewistischen Partei, aber es gab eben auch den dann immer stärker werdenden Zugriff Stalins, der dann bis Ende der 80er Jahre die Hegemonie und dann auch die Kontrolle über die Partei tatsächlich erobert hat. Während Bucharin damit spielte, dass es vielleicht möglich wäre, zwei politische Parteien als Parteien des Proletariats zu bilden, die so wie in den USA die Demokraten und die Republikaner als Parteien der Bourgeoisie um die Staatsmacht in Wahlen und bei der Auswahl von Führungspersonal konkurrieren würden. Also Stalins Konzeption der Diktatur des Proletariats war keineswegs ohne Alternative. Selbst in der Frage der Parteistruktur und des Parteiaufbaus gab es grundlegend andere Überlegungen. Ob das hätte funktionieren können, weiß ich natürlich auch nicht. Aber dass das gedacht wurde, zeigt, dass es eben auch eine politische Debatte über reale Alternativen gab. So, damit komme ich jetzt zu Robert Linhart und muss jetzt gucken. den werde ich sicherlich nicht fertig durchgehen können. Ich gehe davon aus, dass sein Buch tatsächlich den Versuch macht, wie er sagt, eine historisch-materialistische Analyse der Entstehung des sowjetischen Produktionssystems zu leisten, unter dem Titel Lenin, die Bauern und Taylor. Zu Robert Linhart ganz kurz. Ich habe das hier jetzt überall so gemacht, dass ich in den Fußnoten die französischen Texte habe und im Text weitgehend dann die deutschen Hinweise. Althusser-Schüler und einer der Vordenker des studentischen Maoismus in Frankreich, der jedenfalls das Universitätsprogramm des französischen Linksradikalismus maßgeblich formuliert hat und der, das will ich hier noch darauf verweisen, in der Herausbildung der kommunistischen maoistischen Studentenorganisation, in der die Althusserianer ziemlich tonabgebend waren und deren theoretisches Organ, die Cahiers Marxist-Leninist, sie auch herausgegeben haben und wo übrigens auch Althusser dann anonym selber publiziert hat. Also der Zusammenhang war schon relativ eng, versucht tatsächlich die Aufgabe zu lösen, wie eine zeitgemäße kommunistische Partei in Frankreich zu konstituieren wäre, die dann die von ihr als revisionistisch begriffene, jedenfalls im bestehenden System relativ solide verankerte kommunistische Partei Frankreichs ersetzen könnte. Also Fragestellung, die wir von maoistischen Gruppierungen auch in anderen Ländern, auch in Deutschland, kennen. Damit will ich mich jetzt begnügen mit diesem Hinweis und nur ein berühmtes Zitat, das ich jetzt leider nicht auf Deutsch rausgesucht habe, von Mao Zedong von 1957, hier einbringen, dass, auf das Sie sich berufen haben. Wir ermutigen die Intellektuellen, unter die Massen zu gehen, in die Fabriken zu gehen und in die Dörfer zu gehen. Es ist sehr schlimm, wenn jemand niemals in seinem Leben einem Arbeiter oder einem Bauer begegnet. Unser Staatspersonal, die Schriftsteller, die Künstler, die Lehrer und die wissenschaftlichen Forscher sollten jede Gelegenheit ergreifen, in die Nähe der Arbeiter und Bauern zu kommen. Einige können in die Fabriken oder in Dörfer gehen, um bloß sich dort umzusehen. Und das ist immerhin besser als nichts. Andere können einige Monate bleiben, Forschungen durchführen und Freunde machen. Und das könnte man als ein Absteigen, um die Blumen zu betrachten, kennzeichnen, wenn das erste bloß wäre, auf dem Pferd sitzen zu bleiben und die Blumen zu betrachten. Noch weil andere können dann bleiben und für eine beträchtliche Zeit dort leben, vielleicht 2 oder 3 Jahre oder sogar länger. Das können wir als sich einrichten, settling down, betrachten. Und dazu ist zu sagen, das wäre im Französischen, ist es dann übersetzt worden mit s'établir, ne, sich sozusagen dauerhaft einrichten. Und dieser Begriff des établi ist dann der Titel eines der Bücher von Robert Linhart. Robert Linhart, noch weiter zur Person, hatte im Mai 1968 heftige psychische Probleme, ist dann Ende 1968 zur neu gegründeten Proletarischen Linken gegangen, nachdem die maoistische kommunistische Jugendorganisation nicht gespalten hatte, und geht dann mit der Bewegung der Etabli, also derjenigen, die sich in diesem Sinne einrichten in der Fabrik, in die Fabrikarbeit bei Citroën an der Porte Choisie, also im Rande von Paris, was er dann später in einem Buch eingerichtete, das glaube ich auch nicht auf Deutsch oder Englisch übersetzt, verarbeitet hat. Für unsere Diskussion ist zentral vorher, bevor diesem Buch über die Industrieerfahrung, Lenin, die Bauern, Taylor. Später geht er dann noch nach Brasilien, als Begleiter des vom Putsch von 1964 abgesetzten Gouverneurs von Pernambuco, Miguel Arraes, bei dessen triumphalen Rückkehr, was er auch wieder verarbeitet in einem Buch, in Le Sucre et la Faim, der Zucker und der Hunger, das 1980 erscheint. Also, worum geht's in Lennarts Analyse von Lenins Politik in der frühen UdSSR? Erstens um die Bestimmung der Ausgangslage. Es geht ihm darum, die konkreten historischen Bedingungen der Politik Lenins als solche ins Auge zu fassen und auch die konkreten historischen Bedingungen der erfolgreichen Bildung der UdSSR, und zwar durchaus in Konfrontation und in Bezug auf die Herausbildung neuer Formen, wie er sagt, der Diktatur der Bourgeoisie, wie sie sich gleichzeitig vollzieht. Ich denke, er denkt hier an die vielfältigen faschistischen und autoritären Formierungsbewegungen. Er selber zitiert dann später Pétain, der durchaus mit solchen autoritären Formierungsansprüchen schon Ende des Ersten Weltkriegs aufgetreten ist. Als ersten Punkt geht er dann ein auf Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In dieser Analyse der Lage Europas zu Beginn des 20. Jahrhunderts geht er auf drei zentrale Fragen ein. Erstens, warum scheitert die Intervention gegen die Russische Revolution von 1917? Das ist der wesentliche Faktor dabei, ist, dass alle imperialistischen Mächte, die diese Intervention betreiben, durch den Ersten Weltkrieg erschöpft sind. Das heißt, sie haben wirklich mit Problemen der Disziplin, von Meutereien, von politischem Druck gegen diese Intervention im eigenen Land zu kämpfen. Betreiben diese Intervention, also wenn man so will, letztlich nur halbherzig. Und da es nicht gelingt, so etwas wie eine soziale Basis für eine Konterrevolution in Russland zu gewinnen, sondern es bleibt bei Resten der zaristischen Armee, die als Interventionsarmee an den Rändern agieren, hat dann diese ausländische Intervention letzten Endes keine Wirkung. Also sie hat natürlich Wirkung, aber ist nicht erfolgreich. Zweitens erweitert er hier dann den Blick, also Lennart, indem er darauf aufmerksam macht, dass Europa, man könnte sagen, seit dem 15., 16. Jahrhundert die Welt mit gewaltsamen Übergriffen, Plünderungen, aufgezwungenen ungleichen Handelsbeziehungen überzogen hat. Und das jetzt mit, man könnte ja auch sagen, dem Scheitern des Ersten Weltkriegs, denn wirkliche Sieger hat es in ihm nicht gegeben, diese gewalttätigen Konfrontationen auch Europa erreichen. Russland als sozusagen schwaches imperiales Glied ist sicherlich eine der ersten Stationen dieses Erreichens, aber wir wissen ja, dass Ende des Ersten Weltkriegs die russische Revolution ja nicht die einzige war. Ungarn, Deutschland, um nur die wichtigsten Beispiele zu nennen, waren ebenfalls revolutionär unterwegs. Und damit beginnt, das ist jetzt ein zentraler Punkt, gesamteuropäisch ein Weg in die Barbarei, das heißt in die faschistisch-autoritäre Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, soweit kann man das ganz gut begreifen. Und man kann auch begreifen, sozusagen, wie spezifisch der Anspruch Lenins und der Bolschewiki war, demgegenüber tatsächlich eine Alternative zu entwickeln und zu halten. Diese zugespitzte Weltlage lässt sich also kennzeichnen, erstens durch die brutale Transformation der Verhältnisse in Europa, dass eben nicht mehr das ruhige Auge im Kern eines weltweiten Sturms ist, sondern dass selber von diesem Sturm erfasst wird. Die Herausbildung und Durchsetzung von neuen Produktionstechniken, ich nenne hier nur ganz simpel das Fließband, aber auch neue Techniken der Staatsmacht, also zum Beispiel professionelle Geheimdienste, bilden sich überhaupt erst in dieser Zeit. So etwas hatte das zaristische Russland schon gekannt, aber auch da war das eher semi-professionell und jetzt wird das gewissermaßen systematisch und professionell organisiert. Aber auch neue Formen der ökonomischen Staatsintervention entwickeln sich bis hin zu dem Instrument der Hyperinflation, um Staatsschulden loszuwerden. Das heißt, die UdSSR, Lenin und Stalin müssen gelesen werden als Ergebnis der europäischen Kämpfe in seit 1914 offen in die Krise geratenen imperialen System mit seiner Zentralstellung der europäischen imperialistischen Staaten, die in diesem Zuge auch diese Zentralstellung verlieren. Die geht dann über an die USA und an die Sowjetunion unter Stalin. Und in dieser zugespitzten Weltlage bildet sich, und man muss sagen, mehr oder minder weltweit, eine neue Rechte heraus. Als Exempel in Westeuropa greift dann Linhard Petains durchaus terroristisches Regierungsprogramm auf. Als Politiker der Bourgeoisie in der Krise postuliert er ausdrücklich eine autoritäre Neubestimmung von Militär und Gesellschaft. 1917, am 2. Juni in einem Brief, hat er als Aufgabe der Regierung formuliert, die Überwachung und Unterdrückung aller inländischen Organisationen, welche die Disziplin in der Armee gefährden, die Kontrolle und Ausrichtung der Presse, keine weitere Verzögerung bei der Ausführung der Todesstrafe, die Verlagerung indisziplinierter Kräfte in Wüstenlager in Algerien und Tunesien. In einem Bericht von 1925 hat er parallel die Formierung und Unterdrückung als zentrale Aufgabe der Staatspolitik parallel zu der entsprechenden Disziplinierung und Aggressionsorientierung in der Armee formuliert. Wenn man vor diesem Hintergrund nochmal auf die leninsche Politik zurückgeht, also ich folge jetzt der Lenartschen Darstellung, dann muss man feststellen, dass es Meutereien und Aufstände in ganz Europa gegeben hat und nur die russische Revolution erfolgreich eine Gegenmacht etabliert hat. Und dass dies unter außerordentlich schwierigen Bedingungen erfolgt ist, sodass diese resultierende erste Diktatur des Proletariats schwerwiegende Begrenzungen unterlag. Das heißt, es wäre ganz falsch, das nun abstrakt im Namen der Idee des Marxismus oder auch des Leninismus zu beurteilen. Denn die Alternative war Scheitern des revolutionären Prozesses und eben durchaus auch Tod der aktiv Beteiligten. Jetzt geht dann Linhart in die Analyse der Praxis. Ihm geht es darum, nachzuvollziehen, wie in dieser Krisenphase der frühen Sowjetunion die grundlegenden Existenzfragen jeder menschlichen Gemeinschaft zu bewältigen waren. Also die Überlebensfragen der Ernährung, der Heizung und der Produktion überlebenswichtiger Güter. Dabei war ganz klar, dass einerseits die Abhängigkeit von den Naturerscheinungen groß war. Es ging um Erntezeit, um das Überleben des Winters. Es geht um Transporte und Kommunikation. Und es geht um Überstehen der Epidemien. Ich habe das hier, das französische Zitat, noch eingefügt, muss ich aber jetzt nicht referieren. Vor diesem Hintergrund erklärt sich dann auch, was für Maßnahmen und welche Ideologie Lenin dagegen vorbringt. Nämlich konkrete Maßnahmen oder ideologische Orientierungen, die sich einmal beziehen auf die Agrarpolitik, insbesondere auf das Verhältnis zur Bauernschaft und zum anderen auf die Politik der Arbeitsorganisation in der Industrie, und zwar durchaus in ihrer wechselseitigen Bedingtheit und Durchdringung. Also die Bauernschaft war natürlich auf industrielle Güter angewiesen und das Industriepolitik auf die Produkte der Landwirtschaft. Wenn man hier das sich unter dem Gesichtspunkt anguckt, dann kommt man zu Begrenzungen und Lücken der russischen Revolution und auch der Gedankenwelt Lenins. Und diese Begrenzung und die Lücken, so betont Linhart, muss man mit dem Ziel des darüber hinaus Vorankommens analysieren, nicht mit dem Ziel der abschließenden historischen Beurteilung, die dann eine Verurteilung wäre. So, ich bin jetzt etwas, ja, das hier ist dann ein Lenin-Zitat. Dieser erste Sieg ist noch nicht der endgültige, also das ist jetzt, der Linhart zitiert das entsprechende auf Französisch. Ich habe es dann in den deutschen Lenin-Werken, die sich ja elektronisch durchsuchen lassen, gefunden. Dieser erste Sieg ist noch nicht der endgültige Sieg und unsere Oktoberrevolution hat ihn nur unter beispiellosen Mühsalen und Schwierigkeiten, unter unerhörten Qualen, begleitet von größten Misserfolgen und Fehlern unsererseits davongetragen. Als ob es ohne Misserfolge und ohne Fehler einem einzigen rückständigen Volk gelingen könnte, die imperialistischen Kriege der mächtigsten und fortgeschrittensten Länder des Erdballs zu überwinden. Wir fürchten uns nicht, unsere Fehler zuzugeben, und wir werden sie nüchtern beurteilen, damit wir lernen, sie zu korrigieren. Aber Tatsache bleibt Tatsache. Zum ersten Mal in Jahrhunderten und Jahrtausenden ist das Versprechen, den Krieg zwischen den Sklavenhaltern mit der Revolution der Sklaven gegen samt und sonders alle Sklavenhalter zu beantworten, restlos erfüllt worden und wird allen Schwierigkeiten zum Trotz erfüllt. Wir haben dieses Werk begonnen, wann und in welcher Frist die Proletarier welcher Nation dieses Werk zu Ende führen werden, das ist unwesentlich. Wesentlich ist, dass das Eis gebrochen, dass die Bahn freigemacht, dass der Weg gewiesen ist. Dieser optimistische Schluss ist natürlich nach dem Scheitern des ganzen Unternehmens nicht mehr so tragfähig, aber dass dieser Versuch, so sehr er dann auch letztendlich gescheitert ist, das Studium verdient, um herauszufinden, was daran tragfähig war und was hätte anders gemacht werden müssen, das, denke ich, kann man immer noch festhalten. Zentral war dann immer wieder die Agrarfrage und die Rolle der Bauernklasse. Und hier ist es wichtig, dass es tatsächlich eine entscheidende Rolle der Bauernschaft in der Oktoberrevolution gegeben hat. Moment, ich muss das mal sagen. Ich übersetze Ihnen jetzt ein Stück, das ist, finden Sie unten in den Noten zu den Slides auch nochmal auf Französisch. Wenn im Oktober, gemeint ist natürlich 1917, die Oktoberrevolution stattgefunden hat, dann liegt das daran, dass die russischen Bauern, indem sie in der Phase der intensiven ländlichen Arbeit agiert haben, alle anderen politischen Kräfte dazu gezwungen haben, sich zur Frage der Macht der Massen und damit zur Machtfrage ganz schlicht zu verhalten. Die einzige konsequente Antwort in dieser Situation einer scharfen Krise, also als die Bauern revoltieren, die Länder besetzen, die Güter sozusagen anfangen, unter sich zu verteilen, das passiert 1917, war die der Bolschewiken, nämlich die bewaffnete Erhebung gegen die provisorische Regierung, um die Massenbewegung zu retten und zu schützen. Und das war dann auch die Grundlage für eine besondere Beziehung zwischen der neuen Staatsmacht und den Bauernmassen. Aber das große Problem, dass dieser Oktober der Bauern dann in Wirklichkeit mit der Oktoberrevolution intensiv zusammenhängt, weil die Oktoberrevolution diesen Oktober der Bauern geschützt und ermöglicht hat, dass es aber nicht gelungen ist, zwischen diesen beiden revolutionären Bewegungen dann auch eine Synergie herzustellen. Es hat dieses Zusammentreffen gegeben, aber es ist nicht gelungen, das dann in ein irgendwie tragfähiges Klassenbündnis zu überführen. Dabei muss man dann eben sich auch klar machen, dass es von entscheidender Bedeutung war, dass die regional bestimmten klimatischen Zyklen der agrarischen Produktion durchaus auch für den Rhythmus der Klassenkämpfe in der sich bildenden UdSSR bestimmend waren. Denn es ging eben immer wieder um die Frage der Ernährung, der Heizung, der Versorgung und der Kommunikation. Und die war im Frühjahr oder im Sommer anders als im Winter oder im Herbst. Und dazu spielt als wichtiges Verbindungsglied eine zentrale Rolle der Rhythmus der Desertionen aus der Armee. Also es ist ja noch Bürgerkrieg, die Rote Armee kämpft noch. Und wenn Erntezeit ist, dann laufen die Bauern weg aus der Armee, um zu Hause am Ernteprozess teilzunehmen. Das ist gewissermaßen Bestandteil dieser Rhythmizität. Und aus dieser Rhythmizität sozusagen sowohl der Jahreszeiten als eben auch der bäuerlichen Praxis gibt es kein Heraustreten. Man kann versuchen, das sozusagen durch Disziplinarmaßnahmen irgendwie zu steuern, aber das war dann im Großen und Ganzen nicht wirksam. Dann als nächstes gibt es eben die Bauern in der Agrarfrage als eigenständige Position. Die Bauern hatten, man kann auch sagen, die ideologische Vorstellung, sich das Land, das sie bearbeiteten, anzueignen. Das war das zentrale Motiv. Und das führte nicht notwendigerweise dazu, dass die Produktivität der bäuerlichen Arbeit stieg, sondern gerade dort, wo moderne, so als Inseln, moderne kapitalistische Großbetriebe von den Großgrundbesitzern installiert worden waren, wurden die aufgelöst. Und auch sozusagen der Bauer mit sozusagen sprichwörtlich seiner Kuh, seinem Schwein und seinem Markt und seinem Knecht war eben als Produktionseinheit nicht darauf primär angelegt, Surplus, also Überschuss zu produzieren, sondern erst einmal Subsistenzproduktion zu betreiben und musste gewissermaßen extra motiviert oder gezwungen werden, über die Subsistenzproduktion hinaus zu produzieren. Also insofern gab es sowohl ein, wenn man so will, Produktivkraftproblem als auch ein Produktionsverhältnisseproblem, warum diese Kleinbauernstellen nicht das Mittel der Wahl zur Entwicklung waren. Die Frage ist allerdings, dass Lenin und die Bolschewiki diese Aneignung des bearbeiteten Landes durch die Bauern unterstützt haben, auch durchaus dann mit der Roten Armee, sodass das ein Fait accompli war. Das war sozusagen hergestellt, diese Situation. Und das war der Ausgangspunkt, von dem man ausgehen musste. Und es ist eben nicht gelungen, die Bauern dazu zu motivieren, jetzt sich darauf einzulassen, ihre landwirtschaftliche Produktivität zu entwickeln. Form der Kooperation, Kooperativen, Industrialisierung, Maschineneinsatz und all sowas, das kam sozusagen in ihrer spontanen Ideologie nicht vor. Muss man auch wirklich sozusagen kritisch sagen. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, hätte man nur die Bauern machen lassen, dann wäre schon alles gut gewesen. Nein, das ist nicht richtig. Aber es gab eben auch kein wirkliches Bündnis- und Kooperations- und Entwicklungsangebot an die Bauern. Wäre vielleicht auch eine Überforderung gewesen, gerade im Kriegskommunismus. Aber spätestens nach Ende des Kriegskommunismus war das überfällig. Und im Kriegskommunismus ist das Bündnis zwischen Bauernschaft und Proletariat auch im Grunde bereits zerbrochen. Die Bauern erlebten die Städter, auch die Proletarier, als diejenigen, die ihnen ihr Produkt abnehmen wollten. Anstatt dass irgendwie ausgehandelt und entwickelt worden wäre, dass es um das Mehrprodukt geht, was über die Subsistenzproduktion hinaus erzielbar ist und dass das gewissermaßen vernünftig zu lagern, zu transportieren und zu verteilen ist. Ich nenne das deswegen, das geht über Linhart hinaus, weil ich weiß, dass das in der Agrarpolitik zentrale Dimensionen sind. Also die Verluste, die bei unsachgemäßer Lagerung, schlechter Verteilung auftreten, sind enorm. Da reden wir von Verlusten in der Größenordnung von 50% zum Teil. Und natürlich, wenn die Bauern das Gefühl haben, wir geben hier unsere Sachen ab und dann werden sie gelagert und verrotten, dann ist es schwer, ihnen zu vermitteln, dass sie ihr Surplus abgeben sollen. Sondern das ist in der Landwirtschaft immer möglich. Richten sie ihre Produktion halt so ein, dass es keinen Surplus gibt. Und das ist so das Problem, dass die Bolschewiki nicht haben lösen können. Und wie der Linhart das betont, während diese ganzen Widersprüche noch dabei sich zu entfalten, tritt gewissermaßen ein Eindringling auf die Bühne. Dieser Eindringling nennt sich Hungersnot. Ja, in den Städten herrscht Hungersnot. Es geht nicht darum, irgendwie eine vorhandene Grundversorgung komfortabel auszugestalten. Es geht darum, überhaupt die Hungersnot zu vermeiden. Und diese Hungersnot bleibt auch und ich denke, Linhart ist zu folgen, wenn er meint, dass daran letztlich die Möglichkeit eines Bündnisses von Proletariern und städtischen Proletariern und ländlichen Bauern gescheitert ist. Aber das lässt eben nicht die Frage verschwinden, dass es da eine Reihe von vermittelnden, ich sag mal, technokratischen Stellschrauben gibt, an denen man hätte arbeiten müssen. Von der gemeinsamen Planung und technologischen Aufrüstung der Produktion über die sachgemäße Lagerung und Verteilung bis zu der Rationierung für die Endverbraucher gab es da durchaus Aktionsmöglichkeiten, die in der Situation des Kriegskommunismus vielleicht nicht ergriffen werden konnten. Aber die hätten vorbereitet und in dem Maße, wo das dann möglich wurde, auch ergriffen werden müssen. Und stattdessen wurde eben ein System der Requirierung installiert, dass die Bauern dann eigentlich nur noch als gewissermaßen zu kontrollierende Straftäter betrachtete und den Versuch machte, eine vollständige Kontrolle über das Produkt der agrarischen Produktionsprozesse zu erlangen, was nicht möglich ist. Was natürlich die Bauern dazu gebracht hat, ihre Saatgutvorräte zu verstecken und so weiter und so fort. Also Prozesse, die man dann auch aus vielfältigen anderen Auseinandersetzungen gibt. Da gibt es eine Reihe von traditionellen erprobten Techniken, die auch die russischen Bauern kannten, wie man in einer solchen Situation verhindert, dass eine solche Requirierung des eine ruinöse Requirierung des Agrarprodukts, wie es versucht wurde zu praktizieren, tatsächlich erfolgreich durchgeführt werden kann. Und andererseits hat das dann natürlich jede Vorstellung von Entwicklung der agrarischen Produktivität beendet, sodass das Grundproblem, dass es zu wenig Produktion gab für die städtischen Massen, nicht wirklich gelöst werden konnte. Und das ist der Hintergrund, warum sich dann die stalinische Lösung durchgesetzt hat. Gewaltsame Kollektivierung hat dann in der Tat sozusagen nach einigen großen Hungersnöten und Katastrophen wie die ukrainische tatsächlich sozusagen das Maß an ländlicher Produktivität ergeben, das gebraucht wurde, um die Städte zu versorgen. Aber es war nicht so, dass das die einzige Alternative gewesen wäre, sondern da hätte es andere, kleinteiligere, politisch komplexere Alternativen gegeben, die eben nicht ergriffen worden sind. Ich frage mich jetzt, Ja, ich werde ihn dann einfach noch ein Stück übersetzen und dann mache ich für heute Schluss. Denn alle Personen des Dramas von 1929 beginnen dann auch schon von 1918 an, ihren Platz einzunehmen und ihre Rolle zu spielen. Der Hunger, die Frage des landwirtschaftlichen Überschusses, die Problematik der bäuerlichen Ideologie, das Korn ist, das Frucht, ist die Frucht meiner persönlichen Arbeit, dass da noch ein paar andere Faktoren da mitspielen, geriet außer Perspektive, was übrigens auch erklärt, warum Bauern auch heute noch überwiegend in ökologischen Fragen relativ zurückhaltend sind. Also diese Ideologie, das ist das Produkt meiner Arbeit und die Natur spielt da nur eine untergeordnete Rolle, die ist auch heute noch bei Bauern durchaus verbreitet. Die Quadratur des Kreises, die in den Verhältnissen zwischen Bauern, Arbeitsmittel, zwischen mittlerem Bauern als Arbeiter und als Ausbeuter liegt und in Russland spezifisch, aber ich denke, da gibt es auch in Deutschland entsprechende Strömungen, ein Bauernhass in der städtischen Intelligenz, ja, jedenfalls in einem Teil. Dann die Führungsrolle der Großbauern in den Dörfern und die Entschlossenheit des im Bürgerkrieg befindlichen Proletariats zu gewinnen. All diese Faktoren kommen zusammen und produzieren eine letztlich unlösbare Position, sodass nach einigen Monaten nach der Oktoberrevolution, einige Monate nach der Oktoberrevolution bereits ausreichen, dass die Euphorie der Massenbewegung der Bauern zerbricht angesichts der unlösbaren Frage der Versorgung der Städte mit Nahrungsmitteln und dass die Bolschewiken sich dazu gezwungen sehen, zu einer Politik überzugehen, die dann in der Tat mit der Masse der Bauern bricht und ihnen gegenüber nur die nackte Gewalt, die Kontrolle, die staatliche Bevormundung anzubieten hat. Und an dieser Stelle dieses Dramas werde ich dann heute schließen und nächstes Mal das noch etwas fortsetzen. Also ich habe noch 20 Slides, also ich denke, ich werde noch eine halbe Stunde brauchen. Ja, vielen Dank.